Prinzipien Talk, der Podcast der KLJB. Hallo und herzlich willkommen zum Prinzipien Talk im August. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute Jannis bei mir und Jannis, stell dich doch am besten mal kurz selber vor.
Ja, moin, mein Name ist Jannis, ich bin seit 2021 KLJB-Bundesvorsitzender. Vorher war ich lange ehrenamtlich auch aktiv in der KLJB, unter anderem als Diözesanvorsitzender der KLJB Vechta und im Europavorstand der Europäischen Landjugend MIJAK. Im Bundesvorstand bin ich aktuell unter anderem zuständig für Bereiche wie Jugendpolitik, Verbandsentwicklung, ländliche Entwicklung sowie unsere Europa- und Weltebene.
Und wir schauen uns heute an, was uns stärkt in der Jugendverbandsarbeit, was uns manchmal aber vielleicht auch stresst und wie wir da gut auf uns und auf andere achten können. Also viel Spaß mit der heutigen Folge Prinzipien Talk. Ja, vielleicht starten wir einfach mal ganz persönlich, Jannis. Wie ist das denn bei dir? Hast du schon mal gemerkt, dass dich die Jugendverbandsarbeit mental total stark gemacht hat oder andersrum vielleicht auch irgendwann mal ziemlich überfordert hat?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall ganz viele Momente, die mir einfallen. Ich glaube, da gibt es ganz viel, was die Jugendverbandsarbeit mir mitgegeben hat, ganz viele Dinge, die mich stark gemacht haben. Aber auch Dinge, die mich überfordert haben, Projekte, die sehr viel Aufwand waren oder Momente, wo ich mich überfordert gefühlt habe. Überfordernd fand ich es häufig alleine schon einfach Termine untereinander zu bekommen. Das ging mir auch gerade ehrenamtlich so, wenn man ja neben einer Tätigkeit ehrenamtlich in der KJB auch noch gleichzeitig Termine in der Uni, vielleicht im Nebenjob oder in der Schule gemeinsam irgendwie unter einen Hut bekommen muss. Aber auch schon die Termine untereinander zu ordnen, weil es ja alleine innerhalb eines KJB-Ehrenamts oder in einem Jugendverbands-Ehrenamt so viele Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und so viele Aufgaben, dass manchmal auch ein bisschen schwindelig werden kann. Ja, auch in der KJB gibt es aber auch ganz viele Momente, die mich total gestärkt haben, die mich mental fit gemacht haben, zum Beispiel verschiedene Aufgaben zu koordinieren, sich selbst zu strukturieren, die es mir möglich gemacht haben, irgendwie besser mit Kritik umzugehen, mit verschiedenen Erwartungen, die an einen gestellt werden. Da gibt es, glaube ich, ganz viel, was ich mitbekommen habe. Und vor allen Dingen, was ich in der KJB ganz stark gelernt habe, ist Selbstwirksamkeit. Weil es einfach ganz viele Projekte gab, das habe ich gesehen auf Ortsebene, auf Diözesanebene, im Europaverband, also wirklich auf allen Ebenen, wo man eigene Ideen einbringen kann, sie umsetzen, dafür mitverantwortlich ist und einfach auch zurückblicken kann, wenn so ein Projekt dann geschafft ist, wie cool das war, das auf die Beine gestellt zu haben.
Ja, danke dir, Jannis, für deine Einblicke in die ganz praktische Arbeit in der KJB. Wir wollen auf das Thema auch nochmal etwas theoretischer blicken und da habe ich mit Moritz Eicher von der Akademie Junges Land gesprochen. Hi Moritz, schön, dass du heute da bist. Willst du dich einfach mal kurz selber vorstellen?
Morgen Malte, ich bin Moritz, ich arbeite für die Akademie Junges Land als Referent für politische Bildung und die Akademie Junges Land ist eine Bildungseinrichtung für Menschen, für junge Menschen im ländlichen Raum. Und wir machen mobile Bildungsarbeit, das heißt, wir kommen möglichst zu euch vor Ort und bieten da Workshops an. Ich für meinen Teil mache vor allem Demokratiebildung, wo ein kleiner Teil halt auch ist, über mentale Gesundheit zu sprechen. Ich bin kein Psychologe, ich bin da auch überhaupt nicht ausgebildet, systemisch oder sowas. Aber mentale Gesundheit ist für politische Bildung auf jeden Fall schon sehr wichtig. Also es ist ein, glaube ich, ein Grundbaustein, um selbst politisch agieren zu können, dass es einem gut geht, dass man gesund ist.
Ja, auf jeden Fall. Und um das vielleicht einmal klar zu kriegen, also wenn wir heute über mentale Gesundheit sprechen, das Thema ist ja super facettenreich, aber vielleicht einmal so eine Kurzdefinition, was meinen wir eigentlich genau, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen?
Was meine ich damit, kann ich dir vielleicht beantworten. Ich glaube, was ich damit meine, ist auf jeden Fall das, was du individuell meinst. So viel kann man, glaube ich, schon mal verraten. Also ich glaube, mentale Gesundheit ist ein individuelles Thema, weil wir den Leuten halt nicht direkt in die Köpfe gucken können, weil wir nicht wissen, warum die sich so verhalten, wie die sich verhalten, warum die sich so fühlen, wie die sich fühlen emotional, warum die diese Gedanken haben, die aufkommen, also auf Verstandesebene. Das können wir halt erstmal so nicht wissen von unserem Gegenüber. Wobei das natürlich für den großen Begriff mentale Gesundheit alles eine Rolle spielt und alles irgendwie mit da drin ist. Und was ich ganz wichtig finde, das klingt jetzt sehr pädagogisch, aber das darf politische Bildung auch unbedingt sein, ist, dass man sich individuell fragt, wie bin ich groß geworden, bin ich aufgewachsen und welche Bindung habe ich erfahren an meine soziale Umwelt. Also habe ich mich immer behütet gefühlt oder gab es Situationen in meinem Leben, wo ich mir Hilfe gewünscht hätte, wo ich mehr Bindung gebraucht hätte. Und genau, ich glaube, da mache ich jetzt so ein bisschen, das weiß ich nicht genau, aber da sage ich trotzdem was zu. Ich glaube, dass die ersten 3 Jahre im Leben schon sehr, sehr wichtig sind für Menschen. Und wenn diese Jahre positiv verlaufen, dann kann man so eine Art Urvertrauen in die Welt entwickeln. Und das unterstützt einen dann auch beim weiteren Aufwachsen und auch in diesen stärkeren disruptiven Phasen, wie zum Beispiel der Pubertät, wo man sich natürlich auch irgendwie an der Umwelt misst und dann fragt, was hat es eigentlich mit mir zu tun, was hier alles passiert und wie komme ich darüber weg, dass so viel von mir verlangt wird und so weiter und so fort. Und das zieht sich ja weiter. Also man bekommt ja immer neue Aufgaben gestellt vom Leben. Und ja, ich glaube, dass das halt eine lange Bildungsgeschichte ist, in dem Sinne von, da gehört auch Bindung dazu. Und Bindung gehört irgendwie auch zu diesem Selbstbild dazu, was man entwickelt.
Mhm. Und was würdest du sagen, so für junge Menschen, junge Erwachsene, was sind da die größten Herausforderungen auch für die mentale Gesundheit?
Das ist jetzt schwierig zu sagen. Es kommt sicherlich auf die Umwelt an und das Umfeld. Ich glaube, ganz wichtig ist quasi, dass man gut angebunden ist, wie schon gesagt. Ich glaube, Bindung ist halt ein entscheidender Faktor. Und das kann natürlich auch davon abhängig sein, welche Infrastruktur um einen existiert. Also hat man die Möglichkeit, ein Handy zu nutzen? Hat man das Sprach- und das Bildverständnis, um einen guten Post zu machen, um sich selbst zu präsentieren? Hat man die Möglichkeit, die Posts von anderen Leuten zu lesen? Also hat man Lesen und Schreiben gelernt? Das ist, glaube ich, ein großer Teil. Also dieses ganze Social-Media-Ding würde ich auf jeden Fall mitdenken bei jungen Menschen. Gleichzeitig aber natürlich auch, bin ich mobil? Kann ich mich eigenmächtig fortbewegen? Habe ich eine Möglichkeit, einen Bus zu nehmen oder einen Roller oder vielleicht sogar ein Auto? Habe ich die Möglichkeit, mir diesen beschissenermaßen immer teurer werdenden Führerschein zu leisten? Und habe ich die Möglichkeit, auch Kontakte zu pflegen? Also habe ich die Möglichkeit, die Freunde zu treffen, die ich treffen will? Oder bin ich darauf angewiesen, in den Verein zu gehen, weil da einfach Leute sind und sich treffen und das lokal möglich ist? Also ich gucke da vor allem auf die Beziehung, was mentale Gesundheit angeht. Man kann, glaube ich, auch fragen, wenn man jetzt die Räume vergleicht, so Stadt und Land, ist der Stadtraum immer so gesund für Menschen? Ich glaube, für Leute, die in der Stadt aufwachsen, ist es schon okay, wenn es laut ist. Wenn man zuzieht, kann man das, glaube ich, auch mit noch als Faktor reinrechnen, dass man halt eine anstrengende Umwelt hat auf eine Art und dass da ein harter Beat gefahren wird quasi in der Stadt und man den ganzen Tag irgendwie Dinge ausblenden muss. Das würde ich jetzt aber nicht so an erste Stelle packen, sondern wenn ich jetzt über politische Bildung und mentale Gesundheit nachdenke, dann auf jeden Fall so, bin ich angebunden und fühle ich mich darin wohl, habe ich die Möglichkeit, das wahrzunehmen, die Kontakte, die ich haben will.
Okay, und kommen wir mal zur Rolle der KJB oder der Jugendverbandsarbeit, so allgemein. Was würdest du denn sagen, welche Rolle kann so Engagement im Jugendverband dann auch für mentale Gesundheit spielen?
Was spannend ist, ist, dass wenn ich irgendwo mitmache, dass in einer guten Struktur ich eine Möglichkeit habe, Authentizität zu erleben als meine Person. Und das geht quasi, indem die Ideen und die Kreativität und die Mühe, die ich einbringe, indem das gewertschätzt wird. Und ich glaube, die Chance hast du halt immer, wenn du in einer sozialen Gruppe unterwegs bist. Das ist jetzt nicht dezidiert im Jugendverband so, das kann auch in anderen Gruppen so sein. Aber da das jetzt hier der KJB-Podcast ist, kann man das natürlich auch sagen, dass das in der KJB möglich ist. Wobei der Verband dann natürlich auch immer an sich selbst arbeiten muss. Ne? Versteht sich ja als demokratische Struktur und in dem Sinne muss man da natürlich auch immer selbstkritisch fragen, leisten wir das auf allen Ebenen? Geht das bis in die Ortsgruppe? Schaffen wir das auch auf Bundesebene? Und macht die DV das auch so? Also haben überall die Leute das Gefühl, dass sie selbstwirksam sind und an dem gemeinsamen Prozess kreativ partizipieren können und sich quasi zeigen können? Und ja, was das mit mentaler Gesundheit zu tun hat, ist, glaube ich, wenn man es andersrum denkt, einfach zu verstehen, weil wenn man handelt und das erzeugt keine Resonanz in der Welt, man hat also keine Antwort darauf, was man tut, dann wirkt dieses Handeln irgendwann bedeutungslos. Und ich glaube, das ist wieder so ein weiterer Punkt neben dem Bindungspunkt, ist, dass Bindung Bedeutung haben muss und das eigene Handeln auch Bedeutung haben muss. Also im Endeffekt eine Sinnhaftigkeit und ein Kohärenzgefühl, was man mit der Welt hat. Und ich glaube, das kann ein Jugendverband leisten. Das ist nicht zwanghaft gegeben, aber genau, das ist schon so die Grundidee, glaube ich, die dahinter steckt.
Mhm. Und ja, du hast es ja auch schon angesprochen, das kritische Hinterfragen oder irgendwie auch beide Seiten der Medaille zu sehen. Siehst du auch Risikofaktoren im Ehrenamt oder in der Arbeit in der Jugendverbandsarbeit?
Ja, klar. Also Ehrenamt ist ja immer mit einer gewissen Verantwortung verbunden, sonst wäre es ja kein Amt. Und ich glaube eigentlich, dass das Ehrenamt als Chance, wie eben schon gesagt, vor dem Hintergrund, dass das auch schiefgehen kann, dass man auch überfordert sein kann in der Rolle, dass man nicht richtig eingebunden wird, dass man keine Wirksamkeit erfährt, halt auch ein sehr frustiges Amt sein kann. Und genau, dann wird halt immer noch gesagt, es ist eine Ehre, dass du dieses Amt hast, um den Begriff weiter zu nutzen. und dann wirkt das natürlich ganz, ganz komisch, weil irgendwie hat man dann diese Verantwortung und soll das auskleiden und irgendwie gut machen. Und man hat sich ja auch dafür entschieden, das zu machen. Also man hat Verantwortung übernommen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich ganz viele Punkte, wo es haken kann. Und wenn man jetzt an die KJB denkt, gibt es natürlich auch schon ehrenamtliche Vorstände und sowas. Also Leute, die tatsächlich Verantwortung haben und die ihre Rolle irgendwie auskleiden müssen. Und da würde ich sagen, aus Perspektive politischer Bildung ist da sehr wichtig, dass die auch vernünftig weitergebildet werden und dass die ressourcenorientiert eingebunden werden, weil im Endeffekt muss man halt schauen, was können die leisten in ihrem Ehrenamt, was wollen die leisten, dann natürlich halt auch, was können die leisten, ne? Weil manche Leute wollen halt auch mehr leisten, als sie können, und dann auch schauen, was haben die für Fertigkeiten, also welche Fähigkeiten bringt eine Person mit und wie kann die ihr Ehrenamt so ausgestaltet mit diesen Fähigkeiten. Die einen sind halt super gut im Reden und im Erzählen und die anderen haben halt eher die Möglichkeit, eine Organisation zu strukturieren und zu überlegen, was ist die beste Struktur, was sind die Rollen, die wir brauchen. Und ich glaube, da muss man halt genau gucken, wie passen die Leute da rein, und das funktioniert halt mit Moderation und Weiterbildung, wie es jetzt zum Beispiel mein Kollege Manuel Oswald anbietet für die Akademie.
Mhm. Im Kontext der KJB sind ja die wenigsten Leute hauptamtlich. Also ja, viele sind Ehrenamt, du hast angesprochen. Viele haben auch nicht nur dieses eine Ehrenamt. Es ist auch oft eine große Pflicht. Da gibt es jetzt natürlich kein Patentrezept, aber wie würdest du sagen, kann man reagieren, wenn man das Gefühl hat, die mentale Gesundheit einer Person im Ehrenamt ist auch gefährdet?
Es gibt ja Leute, die sind Beziehungsmenschen und die anderen sind halt eher so, die machen auch Dinge selbstständig und allein, und wenn die gefährdet sind, finde ich es nochmal ein bisschen schwieriger, sie zu erreichen. Ich glaube, das ist halt auch so die Situation, die man sich dann irgendwie vorstellt jetzt bei dem Thema. Also, dass man eine Person hat, die schon von Natur aus Dinge versucht, selbst zu entscheiden und auch irgendwie vielleicht mit dieser Verantwortung, die sie hat, irgendwie immer selbstbewusst dealen will, um diese Rolle auch auszufüllen und so. Und ich glaube, vielleicht kann man da erstmal anknüpfen. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt aus politischer Sicht in so eine ziemlich bescheidene Fehlerkultur reingeboren worden sind, weil wir halt beigebracht haben, bekommen haben, dass jetzt zum Beispiel in der Schule, dass Leistung einen gewissen Wert hat, und wenn diese Leistung halt auf einem bestimmten Wert liegt, kann man halt auch Fehler machen, und die werden halt mit einer geringeren Benotung quasi mehr oder weniger degradiert im Vergleich zu anderen. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle, und ich glaube, das ist eine Art, wieder Küchentischpsychologie, ich glaube, das ist eine Art Trauma, was wir alle mehr oder weniger haben, die einen vielleicht auch fast gar nicht. Ich persönlich habe das, ich weiß das von mir, und ich glaube, dass wir, wenn wir das raffen, dass Leute quasi in diesem Leistungsdenken sind und sich irgendwie selbst da einspannen, und wenn wir die dann abholen und die fragen, jo, wie geht's dir und so, und im Endeffekt darauf abzielen, dass wir über ein Gespräch den Punkt finden, dass man sagt, okay, wir machen zusammen Fehler und wir lernen aus Fehlern, dann hat man erstmal wieder eine Ebene, auf der man miteinander sprechen kann. Das wäre jetzt das, was ich dir aus Perspektive der politischen Bildung quasi sagen kann, dass du versuchen musst, die Leute in ihrer Selbstidentifikation abzuholen und auch vielleicht in den Dingen, die erfahren haben, die so gemacht haben, wie die sind, dass die jetzt das Gefühl haben, sie müssten jetzt Leistungen erbringen oder sie müssten jetzt irgendwas Bestimmtes machen, und die fühlen sich dabei eigentlich überhaupt nicht wohl, aber machen es halt trotzdem.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf der Metaebene schauen, so wir als Gesamtverband, was würdest du sagen, können wir dafür tun, dass es einfach eine gute Atmosphäre gibt, dass mentale Gesundheit irgendwie auch einen Platz findet, diskutiert wird? Können wir da auch ein bisschen präventiv sein?
Ich habe einen kleinen Workshop entwickelt, bei dem es erstmal quasi einen Input zum Thema gibt, wo wir auch ein bisschen auf die Statistik gucken und uns für das Thema öffnen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist oder eine der Grundideen ist, dass man halt nicht auf das Krankheitsbild schaut, sondern auf das Gesundheitsbild und erstmal schaut, was macht einen stark. Das wäre auf jeden Fall mein Laienansatz, weil wir haben jetzt nicht besonders viele Expertinnen für das Thema im Verband und wenn wir daran arbeiten wollen, dann würde ich das opportunistisch oder in einer Art Positivismus tun wollen, was nicht heißt, dass ich die negativen Dinge ausblenden will, aber was daran ansetzt, dass man sagt, okay, was macht uns stark? Und da würde ich weiter dran arbeiten und quasi gucken. Und manchmal merkt man halt auch, diese Punkte, die einen stark machen, die gehen halt unter im Alltag. Und wenn man schafft, sich auf die zu besinnen und an denen weitermacht, das kann halt schon sein, um jetzt ein Beispiel zu bringen, irgendwie, dass man sich Zeit nimmt, mit Kollegen auch mal was Privates zu machen oder sowas. Das kann sein, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, über Themen zu sprechen am Arbeitsplatz, die eigentlich gar nichts mit Arbeit zu tun haben. Und das führt schon dazu, dass Leute sich wieder authentischer und angenommener fühlen. Das führt dann im Umkehrschluss dazu, dass sie auch wieder mutig genug sind, ihre eigene Aufgabe vor den anderen zu reflektieren. Und also ich meine halt, man braucht so einen offenen Umgang mit dem Thema und das hoffe ich, dass man dahin kommt, indem man sich auf die Stärken besinnt.
Ja, das klingt nach einem guten Ansatz auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, die Relevanz des Themas ist im Verband angekommen. Wir machen uns da jetzt alle auf den Weg, auf unsere eigenen Arten und Weisen. Du hast angesprochen, du hast diesen Workshop gemacht. Das heißt, es gibt auch ein konkretes Angebot der Akademie, was die Ebenen der KJB auch nutzen können?
Ja, genau, das gibt's. Unsere neue Website ist in Arbeit, genauso wie die von der KJB. Das wird da abrufbar sein. Ihr könnt uns aber auch einfach über unsere Mailadressen erreichen. Und genau, das Angebot hat halt kleinere Übungen und Gruppenübungen für unterschiedliche Ebenen, also quasi für die körperliche Ebene, für die Verhaltensebene, emotionale Ebene. Genau, und da kann man sich selbst ausprobieren und sich selbst reflektieren. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, auch in einer größeren Reflexion zu treten. Und im Endeffekt ist das Angebot auch so gedacht, wie ihr nehmt euch auch mal Zeit für euch und lasst euch ein bisschen was Interessantes von mir zum Thema erzählen und holt euch dann selbst ein bisschen mit den Übungen ab. Also es ist jetzt kein tiefenpsychologischer Versuch, sondern es ist tatsächlich erstmal nur so ein offener Zugang, eben aus einer positiven Perspektive, Brille heraus. Und gleichzeitig mache ich auch am Anfang den Disclaimer, okay, mentale Gesundheit ist jetzt nicht nur positiv, also ihr bekommt von mir auch quasi Adressen und Möglichkeiten, euch Hilfe zu suchen, falls ihr das Gefühl habt, ihr habt eine Depression oder habt andere Probleme oder seht irgendwie Probleme bei Freunden. Genau, wie man da weiter vorgehen kann, da hätte ich dann auch in meinem Angebot quasi die Möglichkeit, weitere Schritte zu machen. Das ist aber nicht das Ziel des Angebots, sondern das Ziel des Angebots ist quasi, Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, um über das Thema zu sprechen. Genau, wie ich das auch schon eben bei der Frage zur Verbandskultur quasi angesprochen habe.
Ich glaube, den Disclaimer können wir in der Podcast-Folge auch anbringen. Also es gibt hier keinen Anspruch darauf, das Thema wirklich tiefenpsychologisch zu durchdringen, sondern einfach vielleicht auch eine innerverbandliche Debatte darüber so ein bisschen mitzuprägen und ja einen offenen Umgang mit dem Thema zu schaffen. Ja, wir sind da tatsächlich schon am Ende unseres Gesprächs, aber vielleicht abschließend noch die Frage, gibt es weitere Ressourcen oder Angebote, auf die du gerne hinweisen möchtest?
Ja, es gibt im November und im Dezember einen Online-Workshop mit einer Referentin namens Anja Friedemann von dem Institut Weiße Villa. Die ist systemische Beraterin und hat viel Erfahrung durch ihre Arbeit. Und die wird quasi 3 Mittwochsabendseminare machen, 1,5 Stunden. Genau, die Themen und den Aufbau, den findet ihr in der Anmeldung. Ich habe das vor allem für KJB und KJG-Referentinnen gedacht, um die in ihrer Arbeit zu unterstützen. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, schreibt mir gerne und dann gucke ich mal, ob das mit reinpasst. Da könnt ihr gerne dazukommen. Und ansonsten haben wir natürlich das Workshop-Angebot von der Akademie Junges Land, was ihr am besten jetzt schon für 2026 anfragen könnt. Dann können wir das in unsere Jahresplanung mit aufnehmen.
Ja, das war unser kleines, ich sag mal, Anfangsgespräch zum Thema mentale Gesundheit und Jugendverbandsarbeit. Wie gesagt, weder Anspruch auf Vollständigkeit noch darauf, da wirklich psychologisch tief eingedrungen zu sein. Aber uns ist es wichtig, dass wir ja die Debatte über dieses Thema öffnen und da einfach ins Gespräch kommen. Und vielleicht kann diese Folge da ja einen kleinen Beitrag zu leisten. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich hoffe, ihr habt für euch mitgenommen, dass Gemeinschaft und Wertschätzung und die offenen Gespräche, die wir in unserem Verband ja einfach leben, dass die einfach einen Unterschied machen können. Und Moritz, dir ein ganz herzliches Dankeschön, dass du dabei warst und deine Erfahrungen und Tipps geteilt hast.
Und damit nochmal kurz zurück ins Podcaststudio zu Jannis und mir.
Das war unser Ziepchen-Talk zu mentaler Gesundheit in der Jugendverbandsarbeit. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr eigene Erfahrungen teilen wollt, schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail unter podcast@kljb.org.
Ja, bleibt gesund, körperlich und mental und dann gerne bis zum nächsten Mal am ersten Dienstag beim Ziepchen-Talk. Ciao.